Legacy-Geräte sind eine Geschichte, aber im Vergleich zu meinem Vaters Rechenschieber bestehen sie aus Hardware und Software. Und hier wird uns erzählt, wie er einen alten iPod Touch rückwärts revisiert und dazu eine QEMU-Version produziert, um sie dann zu updaten, um sie benutzbar für die Zukunft zu behalten. Und damit gebe ich es rüber zu Martijn. Danke für die freundliche Einführung. Guten Abend, mein Name ist Martijn. Ich bin sehr glücklich, heute Abend hier mein Projekt über mehrere Jahre vorzustellen, um Legacy-Apple-Geräte zu emulieren. Ich werde meine Philosophie vorstellen, meinen Ansatz und die technischen Details. Und ich werde mich auf den iPod Touch fokussieren. Das ist eine der berühmtesten Geräte, die Apple jeweils hergestellt hat. Ich werde mich auf die erste und die zweite Generation konzentrieren. Ein bisschen über mich. Ein Postdoc at IPFL in der Schweiz. Mein Fokus ist nicht in Sicherheit, aber in verteilten Geräten und in Systemen und in Machine Learning. Und ich bin ein Reverse Engineering Fan und ich mache es für mehrere Jahre. Und während meiner Doktorarbeit habe ich ein Paper veröffentlicht über Mobile Banking Apps, die wir reverse engineert haben. Ja. Also sowohl aus den Niederlanden als auch aus Deutschland. Und dann haben wir internationale Geldtransfer gemacht, bevor es so möglich war. Ich möchte über meine Motivation reden. In 2021 habe ich einen Blog gelesen von Jonathan Effect. In seinem Blogpost hat er beschrieben, wie er iOS mit QEMU emulieren könnte. Und er hat das über eine interaktive Bash-Shell hinbekommen. Ich habe es gelesen, der hat eine technische Details gegeben. Ich war fasziniert davon. Und dann habe ich angefangen, darüber nachzudenken, ob es nicht für andere Geräte möglich war. Und dann musste ich vom Scratch anfangen. Seine Arbeit war großartig, aber es hat viele Hacks benutzt. Und ich habe mir vorgenommen, diese Reise zu machen, das Reverse Engineering, diese Legacy-Geräte, was ich eine lustige Aufgabe gefunden habe. Und ich wollte ein bisschen zur langzeitigen Hardware Konservierung beizutragen. Ich wollte Geräte emulieren, die nicht mehr hergestellt wurden mit Software. Die erste Frage war, welches Gerät soll ich emulieren? Die haben viele verschiedene Geräte hergestellt. Moderne Geräte, wenn man darüber nachdenkt, sind die wirklich, wirklich kompliziert. Und sie sind sehr schwer zu emulieren. Die haben Neural Engines, die haben Face ID, Touch ID, Secure Enklaven. Und Sicherheitsmaßnahmen wie Trust Caches, was eine Methode ist, statt Hashes, die Apple als trustworthy, als glaubwürdig betrachtet. Ich habe darüber nachgedacht. Mein erstes Apple-Device war ein iPod 2G. Und damit habe ich mit dem iPod Touch 1G angefangen. Und es benutzt das ARM V6 Instruktionsset. Und das hat sehr lange gedauert, bis ich das hinbekommen habe. Man sieht das Gerät hier rechts. Vielleicht hatte ich auch mal eins. Und es wurde dann der Nachfolger war dann der iPod Touch 2G ein Jahr später. Ich war nicht der Erste, der diese Geräte versucht hat zu simulieren. Der erste ernsthafte Versuch, den ich gefunden habe, war in 2012. Und dort wurde ein S5L8900 emuliert. Ein CPU in Apple-Geräten und er konnte den Bootram emulieren, aber ich habe leider diesen Bootram-ROM nicht zum Laufen bekommen.
some peripherals documented.
Und ich konnte einige Peripheriegeräte dokumentieren. Es war für mich kompliziert, das direkt zu integrieren. Soweit ich weiß, ist dieses Projekt. Er hat auch Corellium gegründet. Und das ist ein Unternehmen, was virtualisierte iPhone- und Android-Geräte zur Verfügung stellt. Und dann gibt es einen Blogpost von Jonathan Affeck, der ein iPhone 6S emuliert hat. Und es gab auch einen iPhone 11-Emulator von Trung Nguyen Gan. Die haben verschiedene Architekturen, aber niemand hatte dieses User Interface von Apple, das bekannte, oder den Multitouch-Unterstützung. Dann gibt es Open iBoot, das ist ein Open Source Bootloader für frühe Apple-Geräte. Es ersetzt den Main Bootloader und ermöglicht dann in Android zu booten. Aber es läuft sehr unstabil. Ich habe von diesen Projekten sehr viel gelernt. Und ich hätte nicht ohne diese Projekte, die vor mir waren und die da hinter diesen Projekten stehen, hätte ich das nicht geschafft. Und ich möchte die Möglichkeit nutzen, um diesen Leuten zu danken.
So, let's talk about this emulator.
Lass uns über diesen Emulator reden. Ich benutze QEMU, um die Emulierung zu benutzen. Das ist ein Open Source Framework, um Hardware zu emulieren. Mit QEMU kann man seine Maschine definieren, man kann seine Peripheriegeräte definieren und man kann das erwartete Verhalten definieren, sobald man zu diesen Geräten redet. Es ist sehr beliebt und es hat sehr viel Support für viele verschiedene Hardware-Komponenten und Protokolle und wie USB-Treiber, Netzwerktreiber, SPI, I2C und SDO. Also alle Protokolle, die man so benötigen würde, um ein emuliertes Gerät, das man benutzen kann, zu emulieren. Es ist ein bisschen schwierig, da reinzubekommen im Vergleich zu anderen Projekten. Die Dokumentation ist praktisch nicht existent, aber wenn man das mit anderen Projekten das vergleicht, dann findet man einiges heraus. Und auch durch viel Versuchen und Ausprobieren. Und ich musste auch meine Binaries, die emuliert werden, debuggen. Und ich kann nicht erwarten, dass eine Binary, die alles plötzlich lädt. Und dafür habe ich als Debugger GDB benutzt. Es wäre sehr bequem, in diesen GDB-Server einzuloggen und die Binaries zu debuggen. Und man konnte hier an die Register sehen, wie sie gefüllt werden, und man konnte zu den Instruktionen gehen. Und man konnte den Programmabfluss lernen. Man kann Hardware Watchpoints und Breakpoints setzen, und das war sehr nützlich, um Fortschritt in diesem Projekt zu machen. Ich habe dieses GDP viel genutzt, und das war mein Haupt-Debugging-Tool. Ich weiß, dass man GDP-Plugins schreiben kann. Es ist sehr schwierig. Und es hängt von dem speziellen Projekt ab, um vernünftige Ergebnisse zu bekommen. Und ich musste Binaries auch verstehen. Und ich musste verstehen, was für ein Code ausgeführt wird, wo Dinge schief gehen können, wo der Kernel hängen bleibt. Und dies habe ich mit Ghidra reverse-engineert. Es ist auch ein Open-Source-Tool, das von der NSA hergestellt worden ist, von der NSA veröffentlicht worden ist. Es hat Unterstützung für viele verschiedene Architekturen in Instructions Sets. In dem Screenshot kann man ein Beispiel sehen von dem SPI-Controller. Man kann die rohen Instruktionen sehen Und wenn man deine Variablen richtig benennt, dann kann man tatsächlich relativ lesbaren Code bekommen. Das hilft, die Sachen zu verstehen, wie sie funktionieren. Das zeigt den SPI-Controller, was die Schlüsselkomponente ist, weil es mit vielen verschiedenen Sachen interagiert. Darüber werde ich später in dieser Präsentation reden. Und es ist ein sehr cooles Tool. Meine Philosophie war, dass ich so nah wie möglich an der richtigen Hardware stehen bleiben wollte. Und ich folge dem Abfluss genauso wie Apple das sich gedacht hat. Das bedeutet, dass ich auf Hacks, Workarounds und Image Patching verzichten wollte, weil ich geglaubt habe, dass es mich später in Probleme bereiten wird. Also, wenn man weiter in der Boot Stage ist und wenn man da bestimmte Sachen disabled, da ist dann eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass es später nicht funktioniert. Ich habe viele Fälle gesehen, wo die Wechselwirkungen mit Peripheriegeräten immer komplizierter wurde. Es klang wie eine gute Idee, aber der Emulator hatte am Ende doch einige Hacks drin. Einige waren nicht vermeidbar. Mit sehr, sehr viel Arbeit da drin. Einige waren auch aus Faulheit. Ich hatte einige Workarounds, aber in der zukünftigen Arbeit sollte man diese Workarounds verringern können. Lass ein bisschen mehr in die Details runtergehen. Ich werde die Bootchain erklären. Ich werde erklären, wie so alten iPod Touches booten. Es hat mehrere Schritte. Erste Schritt ist, die Secure-ROM zu booten. Das ist ein Teil des Codes, was in dem Gerät selber eingebaut ist. Und man kann diesen nicht einfach verändern. Die Aufgabe von diesem Secure-ROM ist es, den Low-Level-Bootloader zu starten. Startet einen Hauptbootloader, der heißt iBoot. Und der iBoot startet XNU-Kernel. Und der startet einen Prozess LaunchD. Das ist der erste Prozess. Und der läuft als Super-User auch auf dem Mac. Und da startet das Programm Springboard. Das lädt dann den Homescreen mit allen Anwendungen da drauf. Von daher kann man dann andere Anwendungen starten, wie den Alarm, wie Safari, was auch immer. Mein Ziel war, über existierende Arbeit hinauszugehen. Und ich wollte Springboard sehen und Drittparty-Apps emulieren. Der Bootrom ist der erste Teil. Lass uns damit anfangen. Als erstes wollte ich mit dem Bootrom arbeiten und den zum Laufen zu bringen. Die Hauptfunktionalität von dem Bootrom ist, einige Schlüsselelemente zu initialisieren. Und dann lädt es den LLB oder bootet in den DFU in einen speziellen Wiederherstellungsmodus, das zu booten. Leider konnte ich zwar einige Instruktionen laufen lassen, aber dann habe ich herausgefunden, dass es zu einer unbekannten Speicherort springt. Und bis heute habe ich nicht herausgefunden, was an diesem Speicherort ist. Oder ich habe auch keinen Zugriff auf diesen Speicherort. Ich konnte den Boot das runterladen von einer Webseite, aber dieser Teil vom Speicher war nicht verfügbar zu mir, so ich konnte da nicht weiterarbeiten. Und ich hatte auch kein physisches Gerät zu der Zeit. Das war ein bisschen schwierig. Und ich glaube, das hat ein bisschen mit Fair- und Entschlüsselungslogik zu tun. Weil ein bisschen Verifikation und Verschlüsselung angeht und kryptografische Operationen. Dann habe ich weitergemacht mit dem Low-Level Bootloader und man kann den in den Speicher laden. Der hat das gleiche Problem, er springt auch zu diesen unbekannten Speicherorten. Das war auch unangenehm für mich. Zu diesem Punkt hatte ich immer noch keine Idee, was da tatsächlich passiert. Dann habe ich auch diese beiden Komponenten übersprungen und bin direkt zu dem Hauptbootloader gegangen, zu iBoot. Ich werde einige Teile vom Code zeigen. Mit Qemu kann man das einfach von seinem Host OS laden und man leitet es in den RAM von dem emulierten Gerät und man setzt den Program Counter zu den ersten Instructions von dem Image. Dann war ich in der Lage, einige Teile von iBoot zu laden. Die Hauptaufgabe von iBoot ist, den Kernel von dem NAND Flash-Memory zu laden. Und wenn irgendwas fehlschlägt, wird es in den Recovery-Mode gehen. Dafür musste ich die Binary runterladen und ich musste die dekompilieren. Die war in 2018 geleakt. I don't know welche Person hat es geleakt, aber ich bin sehr dankbar für die Person, die es geleakt hat, weil damit konnte ich einige von den Geräten verstehen und insbesondere die kryptografischen Teile und wie man damit arbeitet. Bevor ich weitergehe, möchte ich Aufmerksamkeit auf den Device Tree lenken. Ist ein Tree, der alle Peripheriegeräte beinhaltet und es auch einige Eigenschaften von diesen Geräten beinhaltet, wie die Seriennummer, wie die MAC-Adresse, dann wichtige Dinge, die man zur Ausführung des Gerätes gebraucht. Man sieht hier auf der rechten Seite ein Beispiel dafür. Das ist AAS, die kryptografische Engine. Man kann einige Informationen über den Speicher, über den Interrupt Controller, ob es einen Interrupt startet, über den Interrupt Code und einige andere Informationen. Dafür nutze ich den öffentlichen Device Tree Dump, den man auf GitHub finden kann, um zu wissen, welche Geräte da sind, um so viel wie möglich Informationen davon zu bekommen von diesem Device-Tree. Initial habe ich gedacht, wie schwierig kann es schon sein, sowas zu emulieren? Und dann habe ich ein Diagramm gemacht mit nur einem kleinen Teil der Geräte, die ich emuliert habe. Und das ist, wie es aussieht. Obwohl diese Geräte 15 Jahre alt sind, beinhalten sie viele verschiedene Hardware-Controller, das zu einem wahrscheinlich zu einem System Bus verbunden ist und die auch zu anderen Protokollen verbunden sind wie SPI oder I2C. Um die zum Laufen zu bringen, musste ich sicher gehen, dass die zugehörigen Controller auch funktionieren. Die meisten Geräte sind zum System Bus verbunden und man kann mit diesen Geräten über etwas reden, das MMIO heißt. Und das bedeutet, dass jedes Gerät einen kleinen Teil vom Hauptspeicher bekommt. Und wenn man von einer Adresse dahin liest oder schreibt, dann wird das von dem Gerät gemacht. Und hier sieht man nur einen Teil der Peripheriegeräte, die man brauchte, um die volle Bootkette zum Laufen zu bringen. Da sind tatsächlich mehr als das. Und da sind auch Peripheriegeräte, die ich noch nicht angerührt habe. Meine Aufgabe jetzt ist, diese Peripheriegeräte verstehen, die Register dahinter verstehen und den richtigen Wert für jeden Register zurückzugeben. Lass ein bisschen gucken, wie das mit QEMU gemacht wird. Mit QEMU muss man als erstes eine Maschine erzeugen. Und wenn man annimmt, dass man so eine Maschine hat, dann kann man die Peripheriegeräte produzieren, die zu dieser Maschine gehören. In diesem Beispiel zeige ich, wie dem System integrierter Chip erzeugt wird. Das ist ein sehr einfaches Gerät, das einige einfache Informationen bündelt. Es ist wirklich einfach. Was hier passiert ist, ich definiere eine Struktur mit dem Namen, mit dem Parent, was hier ein System Bus ist, was zeigt, dass es zum System Bus verbunden ist. Und dann habe ich einen speziellen Struct, der den Status dieses Gerät beinhaltet. Und das ist der IC State. Und da kann ich auch zwischen Stati speichern. Und dann benenne ich auch einige Initialisierungsmethoden, insbesondere für die Klasse. Das ist der Teil, wo Sachen wirklich interessant wurden. Ich musste viele verschiedene Callbacks definieren, um von jedem von diesen Registern, von diesen Präferiegeräten zu schreiben und zu lesen. Da sind verschiedene Informationen, die vom Status der Hardware beinhalten. Man kann den Offset von dem Register bekommen, den man gerade liest. Und eine andere Größenvariable, die ich nicht benutze, weil ich immer weiß, immer im 32-Bit-Modus laufe. Und den Wert, den ich benutze, ist am maximal 32-Bit groß. Basierend auf der Adresse, mit der es aufgerufen wird, muss ich irgendwas tun. Wenn der Register aufgerufen wird, dann schicke ich einen Wert 42 zurück. Das ist komplett beliebig, aber auf der nächsten Folie zeige ich, dass es sehr kompliziert werden kann, viel schneller. Ja, und umso mehr Präferiegeräte man zum Laufen bringt, umso weiter muss man das erweitern, um die verschiedenen, weil die Werte, die man zurückgibt, muss man auf den aktuellen Status des Präferiegerätes zurückgeben. Unten sieht man die Schreibmethode, wo man auf einem bestimmten Register schreibt, wo man seine eigene Logik machen kann.
Das ist ein Beispiel für eine etwas kompliziertere, das ist die Lesemethode für SPI. Wenn man jetzt von RxData lesen, wir bereiten jetzt hier einen Buffer vor und bereiten das Device darauf vor, dass das Gerät dann Dinge zurückgibt und der Kernel erwartet da bestimmte Werte. Und das SPI-Ding hat ein bisschen länger gedauert, das zu kriegen. Da sind ganz kleine Seiten, Randeffekte, die richtig sein müssen, basierend auf den Buffergrößen, auf die man irgendwie aufpassen muss. Und das ist manchmal anders, als man das irgendwie erwarten würde. Und schlussendlich muss man die ganze Hardware an die Maschine selbst anschließen. Was man da macht, ist, man generiert ein Objekt. Hier in der zweiten Zeile wird ein Peripheral generiert und es wird irgendwo gespeichert in der dritten Linie. Dann generiert man die Speicherregion dafür und hängt dann noch zu Hardware-Interrupts damit dran. Der Code zu den Interrupts, der muss natürlich auch zusammenpassen mit dem, was in dem Device-Tree dann oder in dem Device-Baum dann generiert ist. Das ist also wichtig, dass man die Interrupt-Struktur richtig versteht zwischen den Peripheriegeräten. Und dann gehen wir mal ein bisschen höher. Und zwar hat man dann in dem Stack dann den, wenn der Main Bootloader dann läuft, dann hat man den. Jetzt müssen wir feststellen, dass der XNU-Kernel dann läuft. Die erste Aufgabe des Kernels ist, dass müssen bestimmte Tasks, muss das Task-Subsystem aufgesetzt werden. Und dann werden die Treiber geladen. Und fast alle Treiber werden an dieser Stelle geladen. Dafür benutzt es IOKit. Das ist eine Firma von Apple, die benutzt wird, um Treiber zu schreiben. Die ist sehr nett strukturiert. Sie war sehr nett. Das macht es einfacher zu verstehen, was hier passiert. Und das Starten eines Treibers benutzt, dafür muss man in einige Konfigurationsregister schreiben und da muss man ein paar Interrupts wegwerfen und so ein bisschen Daten aufräumen. Und normalerweise war der Task dann, wenn der Treiber irgendwo festhängt, dann muss man gucken, was gerade passiert. Dann muss man verstehen, was der erwartete Return-Wert ist. Und dann muss man verstehen, was das meint. Und dann muss man, man kann nicht einfach nur den Wert zurückgeben, sondern man sollte verstehen, warum der Wert zurückgegeben wird. Und dann muss man nach Datasheets gucken und verstehen, welche Register was kontrollieren. Das geht leider nicht immer und leider sind die Geräte meistens proprietär. Einige von den Geräten folgen der gleichen Struktur und dann sind einige der Register sind für Konfiguration und andere sind für Interrupts. Und manchmal kann man da dann einen Sinn erkennen. Aber andere Devices sind dann sehr schwierig. Nachdem all das geladen ist, dann wird LaunchD tatsächlich gestartet und wir laufen ins Userland. Das war dann die Aufgabe, die ich dann ein Jahr lang bearbeitet habe und danach hatte ich dann die meisten wichtigen Peripheriegeräte am Laufen. Das beinhaltet die Uhr, den Timer, die Vector Interrupt Controller, den Direct Memory Access und die Crypto Engines. Das heißt, es braucht wirklich, um irgendwo nützlich hinzukommen. Und für einige haben wir nur teilweisen Support. Das heißt, da haben wir nur genug für die Initialisierung. Das ist zum Beispiel TV-Out. Das benutzt man, wenn man das mit einem USB-Kabel an den Fernseher anschließt. GPU, das Accelerometer und der Lichtsensor, die nicht so wichtig sind für normale Operationen. Wir vermeiden CPU-Rendering mit einer einzelnen Flag. Eine Umgebungsvariable wird gesetzt. Wenn das nicht gegangen wäre, dann hätte ich die Kommunikation mit der GPU reverse-engineeren müssen, dass ein PowerVR MVX war, was komplett proprietär ist. Und soweit ich weiß, da gibt es keinen echt öffentlichen Effort, das zu reverse-engineeren. Und ich bin sehr glücklich, dass ich das einfach nur durch das Setzen dieser Flagge umgehen konnte und das komplett in Software rendern kann. Da gibt es super viel Arbeit, die noch irgendwie zu tun ist, aber wir können jetzt ins Userland booten. Und was wir auch brauchen, um ins Userland zu kommen, brauchen, ist Persistenz. Während der Boot-Sequenz lesen wir von persistenten Speicher, von dem NOR und dem NAND-Flash. Es gibt verschiedene, die sind sehr verschieden zwischen dem iPod Touch 1G und 2G. Der 2G ist eine Erneuerung des 1G und viele Fehler wurden gefixt. Die Hauptschwierigkeit ist, wie man tatsächlich einfach in der Hardware dann, wie man in der Hardware Dinge speichert, ist komplett anders, als man im Betriebssystem dann sieht. Und herauszufinden, wie diese Mapping funktioniert von Flash-Speicher, hat mindestens 2 Monate gedauert, herauszufinden, wie man hier diese Übertragung macht. Und dafür habe ich zwei Skripte generiert, die ein komplettes Filesystem nimmt und überträgt in ein NOR und ein NAND Memory Images. Nur um einen kurzen Überblick zu geben, wie diese Übersetzung funktioniert. Ganz oben haben wir das Filesystem, das Dateisystem, das HFS Plus ist. Und wenn das einen Block anfragt von dem Block-Device, dann wird das mit einer logischen Blockadresse angesprochen. Dann wird das in die unterliegende Hardware gegeben und dann gibt es da mehrere Übersetzungen, die durch eine FTL und eine VFL-Layer und dann wird tatsächlich der physische Speicher erst angetroffen. Also musste ich verstehen, wie dieses Mapping tatsächlich funktioniert, um halt die physischen Adressen und die logischen Adressen zu verbinden. Das Schwierigste an dem Ganzen war, oder ein weiterer schwieriger Part war Multitouch. Multitouch ist ein Peripheriegerät, das dafür da ist, Berührungen zu erkennen und diese Berührungen zu übersetzen in XY-Koordinaten. Das klingt relativ einfach, aber das ist leider super kompliziert, physikalisch und mathematisch. Das war auch sichtbar im Code, das war super kompliziert. Das Initialisierungsprozedur war relativ schwierig. Das heißt, wenn man das startet, dann wird die Kalibrierung gestartet und ganz viel Firmware wird gestartet. Da wird eine Embedded Firmware geladen. Und das wird über SPI wird damit gesprochen. Und SPI wurde getestet und ich habe mehrere Bugs gefunden in der SPI-Implementierung und musste halt SPI erstmal ans Laufen kriegen, bevor Multitouch glücklich sein konnte. Um das ans Laufen zu kriegen, brauchte ich dringend ein richtiges Device. Alles, was das Device machen würde, würde ich irgendwie nicht verstehen. Also hat mir jemand, ein Freund hat mir ein richtiges Device geschenkt und ich habe OpeniBoot installiert und habe mit dem Gerät geredet und habe direkt die einzelnen Rahmen oder Frames gelesen. Nach all der Arbeit war ich sehr glücklich und habe den Homescreen dann gesehen und der wurde dann tatsächlich gerendert. Das war letzten Oktober. Das ist ein iPod Touch 1G und dann wollte ich gucken, wie der iPod Touch 2G funktioniert, weil der hat ein SDK und der hat mehr Support für mehr Anwendungen. Und vor 2 Monaten habe ich das dann auch tatsächlich mit iOS 2.1.1 ans Laufen bekommen. Und das habe ich alles zusammengeräumt in Qemo iOS. Das ist ein Open-Source-Emulator. Könnt ihr den QR-Code scannen und durch das GitHub-Repo angucken können. Es hat im Moment Support für den iPod Touch 1G und 2G. Die Kompilierung ist ein bisschen kompliziert und funktioniert meistens auf Mac. Und im Moment fokussiere ich mich auf den iPod Touch 2G und Contributions sind sehr willkommen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr mehr Infos wollt, dann guckt gerne auf meine Website mit den Blogposts.
Ich kann eine schnelle Demo zeigen. Ich hoffe, das funktioniert. Ich weiß nicht, wie sichtbar das sein wird. Es bootet. Geht durch den Bootloader und es ist sehr schnell. Und hier ist der Kernel und nach 20 Sekunden es bootet. Multitouch funktioniert auch. Ich kann meinen Cursor benutzen, um das Device zu kontrollieren. Ich kann Buttons drücken. Ich kann zum Homescreen zurückgehen. Ich kann auch etwas tippen. Es funktioniert, aber ich habe noch keine Drittparty-Apps installiert. Und ich hoffe, jemand kann was beitragen und mir dabei helfen. Das ist es für jetzt.
Awesome, Martin. So, we have some time for questions.
Wir haben einige Zeit für Fragen. Wir haben vier Mikrofone. Wir haben einen Signal Angel im Internet. Sind da irgendwelche Fragen? Da ist einer auf Mikrofon 3. Danke für deinen Talk. Du hast etwas über Frame in deinem Debug Features. Was ist ein Frame in diesem diesem Kontext? Ich habe tatsächlich eine Folie dafür vorbereitet. Das ist eine gute Frage. Lass mich dahin zurückgehen. Das hier sollte funktionieren. Wenn man mit dem Multitouch-Treiber redet, es gibt ja etwas zurück, das ein Frame ist. Das ist eine Datenstruktur, das andere Datenstrukturen da drin hat. In diesem besteht der Frame aus drei verschiedenen Schichten. In der untersten Schicht ist ein Frame, das hat Informationen über einen bestimmten Touch auf dem Bildschirm. Es hat die Geschwindigkeit und genau den Radius und wie groß dein Finger ist und die Tiefe. Ich hoffe, das beantwortet deine Frage ein bisschen, was ein Frame ist. Frage von Mikrofon 4. Ich wundere mich, ob du Dokumentation über diesen SPI-Controller hast, über den Interrupt-Controller. Tatsächlich ja. Der Interrupt-Controller ist tatsächlich ein bestimmter Typ. Das ist ein Gerät, das sehr eng verwandt ist zu einem dokumentierten Gerät. Da waren nur einige kleine Unterschiede zwischen diesen beiden Geräten, die ich herausfinden musste. Aber Teile waren teilweise offen. Die zweite Frage. Planst du das zu Chemo? Planst du diese Changes bei QEMU Upstream hinzuzufügen? Ich habe noch nicht richtig in die Policy von QEMU eingelesen, deswegen habe ich noch nicht drüber nachgedacht und dann muss ich drüber nachdenken. Der Meistercode ist ziemlich hacky. Und dann habe ich in QEMU geguckt und das war auch nicht der beste Code, den ich gesehen habe, so vielleicht. Mikrofon 1. Danke für den Talk. Ich würde wissen, was mit den unerwarteten Adressen, die im Boot am Anfang passiert sind. Was ist damit getan? Ich habe leider herausgefunden im Kernel, ich konnte leider mit dem Talk nicht genau darauf eingehen, wenn ich den Kernel ausgeführt habe, dann habe ich herausgefunden, da waren auch wieder diese Jumps, diese Sprünge zu diesen Speicherbereichen, aber auch indirekt über den Low-Level-Bootloader und zu dem Zeitpunkt hatte ich mehr Kontext und dann, ich bin mir ziemlich sicher, dass damit zusammenhängt, das Firmware-Image zu entschlüsseln. Da man diese Datei, dieses Hauptdatei ist und diese alle Dateien sind verschlüsselt. Und da habe ich das IMG2-Format benutzt und das ist ziemlich kaputt mittlerweile. Und diese Logik, die du erwähnt hast, hat die Verschlüsselung dafür benutzt. Ich habe einen Workaround benutzt und habe dann meine eigene Entschlüsselungslogik in C reingebaut und habe sie da in den Speicher reingeschrieben. Und so habe ich mich um diese Verschlüsselung drumherum gearbeitet. Mikrofon 2. Danke für den großen Talk. Du hast Corellian zuvor erwähnt. Was virtuelle Geräte für Apple-Produkte bereitgestellt. Apple mag nicht wirklich, wenn seine Geräte virtualisiert werden sind. Wie siehst du die rechtliche Situation, die Legalität von dem, was du gemacht hast? Danke für deine Frage. Ich glaube, dass ich nicht signifikant genug bin, um einen juristischen Brief von Apple zu bekommen. Um über Corellium zu reden, ich finde es ziemlich cool, was sie hinbekommen, und das zu emulieren ist sehr, sehr schwierig. Sie haben viel, viel mehr drin, wie Wi-Fi und Jailbreak und direkten Zugriff zu dem rohen Speicher, worüber ich gar nicht in meinem Emulator nicht danken möchte, weil es Debuggen so viel schwieriger machen würde. Ich glaube, nicht so viele Leute sind dafür interessiert, wo man diese Legacy-Geräte emuliert. Ich glaube, wenn man zu mehr aktuellen Geräten geht, dann würde es interessierter gehen. Diese Geräte sind A, sehr kompliziert, und B, die Entschlüsselungsschlüssel sind noch nicht öffentlich, wie zum Beispiel für das iPhone X, das iPhone 11. Und eine endgültige letzte Frage vom Internet. Gibt es da irgendwelche Arbeit an dem iPod Classic?
Is there any work on the iPod Classic?
Yes, there is. Ja, da gibt es. It's called Rockbox. It is an open source operating system. Da gibt es ein Open Source Operating System für den iPod Classic. Es benutzt ähnliche Peripheriegeräte. Der Interrupt Controller und DRM ist richtig. Ich habe da vor einige Jahren damit jemand geredet, und dann hat mich besucht und wir haben geredet. Und wir haben darüber geredet, wie man den iPod Classic reverse engineeren kann. Oder die älteren iPod-Geräte. Der hat mir viel erklärt, was ich nicht wusste. Über die Speichersachen. Ich habe von denen auch gelernt. Und damit, das Ende des Talks.